Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wir sprechen heute über Green Buildings und wollen uns insbesondere anschauen, was die Treiber für grünes Bauen sind, wie die Umsetzung konkret funktioniert und vor allem natürlich, warum nachhaltiges Bauen auch wirtschaftlich ist. Und um diese Aufgabe bewältigen zu können, habe ich mir natürlich fachkundige Verstärkung in diesem Podcast geholt, die ich euch gern kurz vorstelle. Keine Immobilie ohne Finanzierung. Darum haben wir von unserem Co-Gastgeber DHL Deutsche Anlagen Leasing einen Finanzierungsexperten eingeladen. Michael Pistol leitet den Vertrieb mit großen Firmenkunden in der Region Nord. Schön, dass du mit dabei bist, Michael.
Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Das tun wir auch. Was viele vielleicht nicht wissen, die DHL übernimmt auch Bauherrenaufgaben, vor allem für mittelständische Kunden. Dafür gibt's Mitarbeiter, die man bei einer Bank jetzt nicht unbedingt vermuten würde. Und ein solcher ist Stefan Meyer-Elgner, seines Zeichens Architekt und DGNB-Auditor. Willkommen in der Runde, Stefan. Was nun nur noch fehlt, ist jemand, der tatsächlich auch grünes Bauen anbietet. Haben wir aber natürlich auch mit dabei, und zwar in Person von Michael Six. Michael ist Geschäftsführer von Goldbeck Deutschland und das trifft sich besonders gut, Chief Sustainability Officer der Goldbeck-Gruppe. Hallo Michael, willkommen an Bord.
Hallo zusammen, freue mich hier zu sein.
Vielleicht legst du gleich mal los. Ich dachte, wir beginnen mal mit einer kleinen Definition. Was ist eigentlich nachhaltiges Bauen? Habt ihr dabei Goldbeck eine Definition parat?
Also eine eigene Definition haben wir nicht. Wir nutzen natürlich auch die allgemeingültige Definition für die Nachhaltigkeit. Das heißt, wir betrachten immer die drei Säulen, Ökologie, Ökonomie und das Soziale natürlich. Und uns ist auch wichtig, da immer einen holistischen Blick drauf zu haben, weil in dem Moment, wo man ja Einzelkriterien rauszieht, kommt man sehr schnell zu Zielkonflikten mit anderen Kriterien. Also man muss immer den Blick auf alle drei Kriterien und alle drei Bereiche haben, um zu einer optimalen Lösung zu gelangen.
Mhm. Stefan, ich hatte es eingangs gesagt, du bist auch Auditor bei der DGNB. Gibt es da eine Definition, die sich unterscheidet oder das ergänzt, was Michael vorgetragen hat?
Ja, ich würde das gerne ergänzen, was Michael gesagt hat. Ich meine, die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, die beschäftigt sich ja schon seit über 17 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit und war ja auch einer der ersten Impulsgeber. Das heißt, genau das, was Michael gesagt hat, das Thema Ökonomie, Ökologie und Soziales miteinander zu verbinden, ist tatsächlich auch der Fokus, der über allem steht. Und letztendlich geht es aber auch um Qualität. Wir wollen ja sozusagen mit nachhaltigem Bauen auch Qualität erzeugen und auch langfristig Gebäude mehrfach nutzbar machen. Und das ist ein wesentlicher Aspekt, der sozusagen neben diesen drei großen Säulen auch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt ist und insbesondere auch bei dem Thema Zertifizierung mit reinspielt, weil natürlich dann der Eigentümer, glaube ich, ein rundum umfassend betrachtetes Gebäude mit einer hohen Qualität erhält.
Michael Pistol, ich sage jetzt einfach jedes Mal nur Michael, ihr werdet schon wissen, wer angesprochen ist, ansonsten sage ich es nochmal, du bist der Finanzierer, also Finanzierer Michael.
Richtig.
Euch in den Banken fuschelt ja überall der Regulator rein, der möchte auch gerne, dass ihr nachhaltig finanziert. Hat er euch auch in seinem Regularium eine Definition für Nachhaltigkeit in Bezug auf Immobilien mitgeliefert?
Ja, und zwar schon im Jahr 2019 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht klare Erwartungen an den Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit bei der Kreditvergabe formuliert, hat dort ein entsprechendes Merkblatt veröffentlicht, was zunächst zur Orientierung diente. Das Merkblatt betont, dass Nachhaltigkeitsrisiken zu berücksichtigen sind in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, also ESG, und dieses eben in die Geschäfts- und Risikostrategien der Institute aufzunehmen und zu integrieren ist. Im letzten Jahr wurden diese Erwartungen und diese Empfehlungen dann durch die siebte Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement verbindlich gemacht und damit zentrale Inhalte dieses Merkblatts aufgegriffen. Und damit wurde das Ganze dann prüfungsrelevant. Und das bedeutet, dass seit dem letzten Jahr die Kreditinstitute verpflichtet sind, Nachhaltigkeitsrisiken eben explizit in ihrer Geschäfts- und Risikostrategie, aber vor allem in ihren Kreditprozessen zu berücksichtigen. Zusätzlich gibt es noch eine Leitlinie der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, die einen ähnlichen Fokus hat. Und ja, wir haben uns aus dem Grund für den Einsatz des ESG-Score der Sparkassenfinanzgruppe entschieden. Das ist ein Modell, bei dem zum einen die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse aufgegriffen werden und vor allem, und das finde ich hier auch goldrichtig, der politische und gesellschaftliche Blick auf das Thema Nachhaltigkeit einfließt im Rahmen der Bewertung der Risiken für die Kreditinstitute.
Okay, also wir sehen, das ist ein ziemlich umfangreiches Regularium. Es gibt eine sehr klare Vorstellung davon, was ist eigentlich Nachhaltigkeit im Bau. Jetzt muss man sagen, ist die Immobilienbranche ja in den vergangenen Jahren mit ein paar ganz anderen Dingen konfrontiert worden als dem Bauthema. Ganz vorne steht da sicherlich das Zinsthema, die steigenden Zinsen. Deswegen würde ich gerne mal ein bisschen auf den aktuellen Markt gucken. Stefan, ich glaube, von einer Krise am Immobilienmarkt in den vergangenen Jahren zu sprechen, ist wahrlich keine Übertreibung. Ist die vorüber oder muss man das segmentieren?
Ja, das ist natürlich eine super spannende Frage. Wir beobachten ja schon lange den Immobilienmarkt und im Prinzip wissen wir ja schon auch, dass es immer wieder Zyklen gibt, also quasi immer Phasen, wo es einen Abschwung gibt, eine Erholung oder eine Expansion und Überhitzung. Und wir hatten ja im Prinzip jetzt doch eine relativ lange Hochphase, also über fast 10 Jahre, wo wirklich fast ein Immobilienboom mehr oder weniger gab, natürlich angetrieben durch die Niedrigzinssituation und natürlich auch die hohe Nachfrage am Wohnungsmarkt. Und natürlich wird man da auch schnell nervös, wenn diese Wachstumskurve nicht mehr nach oben geht. Und dann wird natürlich auch schnell von einer Krise gesprochen. Und aus meiner Sicht, ja, war vielleicht unter gewissen Aspekten vielleicht auch dieser Abschwung vielleicht auch sogar heilsam, weil wir ja doch an vielen Stellen doch eine starke Überhitzung wahrgenommen haben. Und ich sag mal, jetzt die Baupreissteigerung oder dann die Energiekrise war natürlich ja eine absolute Vollbremsung für den gesamten Immobilienmarkt gewesen, der natürlich nicht gut war und auch überhaupt nicht planbar war und hat natürlich dort wirklich zu einer großen Schwierigkeit geführt auf dem Immobilienmarkt. Man hat es gesehen, viele Entwickler sind teilweise ja auch schon Konkurs gegangen. Die Bankenkrise ist natürlich eines der bekanntesten Beispiele dafür und hat natürlich insgesamt für eine große Verunsicherung gesorgt. Und ich sag mal so, dass wahrscheinlich eine Erwartung, das ist zumindest so die Vorstellung aus den Marktkreisen, wird wahrscheinlich auch erst im Laufe der zweiten Jahreshälfte im nächsten Jahr zu erwarten sein. Hängt natürlich auch ganz klar davon ab, wie die Rahmenbedingungen sich verändern. Und wenn man jetzt guckt, okay, an welchen Segmenten, Assetklassen sich aktuell festgeklammert wird, so als Rettungsanker, um durch diese Phase zu kommen, dann ist es sicherlich auch, ja, die Segmente Logistik, Light Industrial, sagen wir auch gerne dazu ergänzend. Und ganz spannend, ja, die Assetklasse Rechenzentrum, die natürlich jetzt durch quasi vermehrte KI-Aktivitäten und natürlich auch durch zunehmend größere Rechnerleistungen tatsächlich eine Assetklasse ist, die zunehmend interessanter geworden ist für viele Investoren, aber auch Entwickler. Also durchaus sehr spannend und nach wie vor Wohnen ist sicherlich immer noch interessant von daher, weil wir natürlich nach wie vor eine hohe Nachfrage in großen Ballungsräumen haben. Aber auf der anderen Seite aufgrund, ja, der schon genannten niedrigen Tätigkeit, Bautätigkeit, natürlich dort auch zu einer Verknappung führt und natürlich aber auch ein sehr attraktives Asset auch darstellt an der Stelle.
Rechenzentren, hattest du erwähnt, die sind sicherlich auch unter dem Aspekt Nachhaltigkeit ziemlich spannend, aber ich würde gerne den Kostenpunkt nochmal aufgreifen. Das waren ja jetzt nicht nur die Zinsen, die alles verteuert haben, sondern du hattest das angesprochen, Stefan, auch die Baukosten. Michael, bei Goldbeck werdet ihr darauf ziemlich genau gucken. Wie hat sich das denn in den vergangenen Monaten entwickelt? Das war ja über Jahre hinweg wirklich ein richtiger Painpoint.
Ja, absolut. Also die Überhitzung, die Stefan gerade beschrieben hat, die hat natürlich ganz klar stattgefunden und die war auch nicht gesund. Also eine gewisse Konsolidierung musste kommen. Die kam nur jetzt ziemlich hart mit extrem schnell steigenden Zinsen, Inflation etc. Und das heißt, die Nachfrage nach Gebäuden ist einfach drastisch eingebrochen und auf einmal hatten wir dann eine Überkapazität am Baumarkt, was vorher genau andersrum war. Das hat natürlich jetzt dazu geführt, insbesondere auch im letzten halben Jahr, würde ich sagen, dass zum einen Materialpreise auch wieder deutlich zurückgegangen sind. Auch die waren ja, wir erinnern uns an Stahlpreise, die sich verdoppelt haben. Die sind jetzt wieder auf Vorpandemie-Niveau zurückgefallen und auch die Preise von Generalunternehmern, Nachunternehmern etc. sind sehr stark unter Druck. Das heißt also, fallen jetzt aktuell auch noch weiter. Also wir sind ja in einem Verdrängungsmarkt aktuell und wir haben eben schon von Konkursen gehört in der Projektentwicklerszene. Wir werden das auch im nächsten Jahr vermutlich auch in der Baubranche noch erleben. Es gibt auch schon aktuelle Beispiele. Jüngst, glaube ich, kam über den Ticker, dass die Ziegler Group insolvent ist, also eines der größten Holzbauunternehmen in Deutschland, was schon bezeichnend ist.
Ja, absolut. Da sehen wir auch, was sich auf der Nachfrageseite tut oder auch nicht tut. Michael Finanzierer, gib uns doch mal da die Perspektive aus der Bank. Wie ist denn die Nachfrage nach Immobilienfinanzierung, insbesondere nach den nachhaltigen, in jüngster Zeit gewesen? Und was erwartet ihr für die nähere Zukunft?
Die Nachfrage nach Finanzierung, Immobilienfinanzierung insgesamt ist natürlich, also da spiegelt sich die Marktentwicklung, die Michael Six und auch Stefan gerade beschrieben haben, natürlich wieder. Also hat spürbar nachgelassen, insbesondere im Bereich der Projektentwickler. Bei der Nachfrage nach grünen bzw. nachhaltigen Finanzierung sieht es allerdings ganz anders aus. Da hat die Nachfrage deutlich zugenommen. Der Anteil dieser Finanzierung ist über die letzten Jahre spürbar gestiegen. Und Unternehmen erkennen hier einfach zunehmend die Bedeutung dieser Finanzierung. Eine Studie der LBBW aus dem letzten Jahr ergab, dass mehr als die Hälfte der befragten deutschen CFOs und Treasurer Sustainable Finance hier als neuen Standard betrachten. Und 17% gaben an, Kredite mit Nachhaltigkeitskomponenten bereits abgeschlossen zu haben. Spannend finde ich in dem Zusammenhang auch, dass vorgesehen ist, grüne Anleihen im Rahmen Next Generation EU zu begeben, und zwar in einer Größenordnung von 265 Milliarden Euro für grüne Investitionen in den Bereichen Verkehr, Energie und Energieeffizienz. Also der Bereich der nachhaltigen Finanzierung, der wächst.
Okay, das ist ja erstmal eine gute Nachricht, würde ich sagen. Die Wirtschaftlichkeit, aber auch die Nachhaltigkeit einer Immobilie zeigt sich aber ja erst ganz am Ende, wenn eigentlich der Abriss kommt. Erst dann kann man Bilanz ziehen. Trotzdem, Stefan, hat das über einen langen Zeitraum und die Immobilienbranche gehört ja vermutlich zu den ältesten auf der ganzen Welt, so richtig kaum jemand interessiert. Warum ist das so ein relativ neues Phänomen, dass man tatsächlich diesen ganzen Lebenszeitraum betrachtet?
Ja, dafür gibt es natürlich mehrere Gründe. Einerseits auch schon die angesprochenen erhöhten Energie- und Betriebskosten, die natürlich ein Gebäude während der langen Laufzeit natürlich hat, durch steigende Rohstoffkosten. Dann wird man sicherlich auch nochmal erwarten, dass der CO2-Preis perspektivisch sich natürlich auch deutlich erhöhen wird. Da gibt es ja von Seiten der Regulatorik und auch von der Politik Einfluss drauf. Und natürlich auch die Verknappung der Ressourcen. Die sind halt einfach auch endlich. Und da gibt es natürlich auch einen großen Wettbewerb nach den Materialien. Also da hat sich insgesamt der Blick verschoben. Und insgesamt ist es ja so, dass die Betriebskosten während eines Gebäudes, sage ich mal, länger als 50 Jahren steht, natürlich deutlich höher als die eigentlichen Herstellungskosten. Und da brauchst halt einfach auch einen anderen Blick auf die Themen. Und insofern ist es wahrscheinlich auch verständlich, dass zum Beispiel ein Gebäude jetzt mittlerweile auch als Rohstoffspeicher von vielen erkannt wird. Es gibt ja so auf Neudeutsch das Wort Urban Mining. Das heißt, da den Blick stärker in Fokus zu nehmen. Zum Beispiel die Stadt Heidelberg hat zum Beispiel ein Pilotprojekt mit Madaster, die sehr aktiv und auch ein Vorreiter zu dem Thema sind. Und die fassen aktuell ja sämtliche verbauten Materialien des Immobilienbestandes in einer Art Rohstoffkataster. Und die Idee ist sozusagen, ja, auch perspektivisch bei Neubauten, ja, die verbauten Materialien zu erfassen in einem Gebäuderessourcenpass. Und die Idee ist sozusagen, dass natürlich diese Rohstoffe, die, sage ich mal, jetzt verbaut sind im Gebäude, natürlich nach dem Erstgebrauch wieder dem Kreislauf zugeführt werden können. Das heißt, dort nicht einfach als Abbruchmaterialien zum Beispiel im Straßenbau landen, sondern wieder als wertvoller Rohstoff vielleicht an anderer Stelle oder in einer anderen Produktform wieder eingebaut werden sollen. Und da beobachten wir, dass sich tatsächlich dort ein neuer Wirtschaftszweig oder ein eigener Wirtschaftszweig entwickelt rund um das Thema zirkulären Bauen. Und das ist natürlich auch, glaube ich, aus meiner Sicht total notwendig, weil wenn man mal schaut, dass mindestens 50% des weltweit anfallenden Abfallaufkommens tatsächlich auf Immobilien zurückfällt. Und da sieht man natürlich schon auch, dass da ein akuter Handlungsbedarf in die Richtung auch ist.
Wie seht ihr das bei Goldbeck, Michael? Du bist der Chief Sustainability Officer. Am Ende musst du aber auch Geld verdienen und ihr nennt euch Lebenszykluspartner für die Immobilienbranche. Ich nehme an, anders als beim Lebensabschnittsgefährten geht es da nicht um einen bestimmten Zeitraum, sondern wirklich um die komplette Lebenslänge einer Immobilie. Was beobachtet ihr da bei den Eigentümern? Gibt es da tatsächlich einen Wandel im Blick auf die Immobilie? Einmal, was die Wirtschaftlichkeit über den gesamten Zeitraum hinweg anbelangt, aber auch die Nachhaltigkeit.
Also erstmal interessant, wie du die Frage stellst, wenn ich das nochmal kurz anmerken darf, weil es sich so anhört, als wäre Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ein Widerspruch. Das ist ein Problem, mit dem wir häufig konfrontiert werden und wo ich immer so ein bisschen gegen angehe. Das muss überhaupt kein Widerspruch sein. Also so, du sprachst an, was kann denn über den Lebenszyklus kaufmännisch eine sinnvolle Entscheidung sein, für den Bauherrn oder die Bauherrin, an Investitionen noch zu tätigen? Also zum Beispiel auf einer Halle eine PV-Anlage zu installieren, hat einen Return on Invest, der wirklich sehr lukrativ sein kann. So, das heißt, es gibt eben ganz viele Möglichkeiten in der Nachhaltigkeit auch eine sinnvolle Übereinstimmung mit kaufmännischen Aspekten hinzukriegen. Wenngleich ich natürlich auch sagen muss, an vielen Stellen zahlt man für Nachhaltigkeit erstmal ein Green Premium. Du fragtest nach unseren Kunden und das ist sehr heterogen, sehr unterschiedlich. Es gibt Kundengruppen, das sind häufig die Bestandshalter, das sind aber auch sehr viele Mittelständler. Denen ist natürlich der gesamte Lebenszyklus ihrer Immobilie immens wichtig, weil sie natürlich möglichst lange, möglichst gut in ihrer Immobilie entweder ihrer Tätigkeit nachkommen wollen oder leben wollen, wie auch immer. Das ist die eine Kundengruppe. Und da gibt es noch eine Kundengruppe, vielleicht die sind dann auch sehr stark intrinsisch motiviert, haben sich eigene Ziele gesetzt, die sehr ambitioniert sind. Und da macht man durchaus auch noch mehr, als sich vielleicht über den Lebenszyklus zurückzahlt. Und dann gibt es aber auch Kundengruppen, die sehr stark die Immobilie als Handelsware betrachten, die auch sehr stark vom Finanzmarkt abhängig sind, die natürlich einen sehr starken Fokus auf Investitionskosten haben. Und deswegen haben wir bei Goldbeck eine Antwort gefunden, die da heißt, also für jede Kundengruppe möchten wir gerne eine Antwort finden. Und die jetzt besonderen Fokus auf Investitionskosten legen, da haben wir ein sogenanntes Base Building definiert, das wirklich zeigt, wie günstig man bauen kann. Beispiel für einen Wohnraum haben wir auch publiziert, dass man das für 2.000 Euro brutto pro Quadratmeter Wohnfläche bauen kann. Dann haben wir das Blue Building definiert. Warum nicht Green Building? Weil wir zum Ausdruck bringen möchten, dass es eben nicht nur um Green geht, sondern eben um die Nachhaltigkeit im Gesamten. Und das Blue Building hat zum Ziel, optimale Lebenszykluskosten darzustellen. Das heißt, jede Investition in die Nachhaltigkeit soll auch einen vernünftigen Return on Invest zeigen. Und dann gibt es aber auch ein Blue Building Premium, was wir definiert haben. Ich sage immer ganz gerne, das ist so Sahnetorte mit Kirsche obendrauf. Also alles, was in der Nachhaltigkeit möglich ist. Aber da ist eine kurzfristige Amortisation eben nicht gegeben. Also das beste Beispiel dafür ist vielleicht ein Gründach. Ein Gründach hat selten einen Return on Invest, sondern kostet erstmal nur Geld, kann deswegen trotzdem eine sehr sinnvolle Maßnahme sein für ein Gebäude.
Okay, möchte ich aber doch gerne nochmal nachfragen, wenn man das über die komplette Nutzungsdauer hin betrachtet, gilt dann heute tatsächlich schon, Nachhaltigkeit ist kein Luxus, sondern ein Sparmodell?
Ja, also Stefan sprach es ja auch an, es geht häufig um Energieeffizienz, die da sichergestellt wird. Also wir sparen dann durch diese Investition beispielsweise in Wärmepumpen oder in Geothermieanlagen in der Betriebszeit natürlich erheblich an Energiekosten ein. die natürlich dann den höheren Investitionskosten gegenübergestellt werden müssen. Also diese Betrachtung ist Standard. Die wird in jedem Projekt durchgeführt. Wie stellt man den optimalen Betrieb dieser Immobilie dar? Häufig im Fokus natürlich die Energien, aber nicht alleine. So, und was kostet das sozusagen an zusätzlicher Investition? Amortisiert sich das in einer vernünftigen Zeit?
Okay. Es gibt vermutlich kaum eine Branche, in der der Einfluss der Finanzierer auf die Rendite so gewaltig ist wie bei den Immobilien. Von daher, Michael Pistol, habt ihr eigentlich einen ordentlichen Hebel in der Hand. Nutzen die Banken, nutzen auch die institutionellen Investoren diesen Hebel tatsächlich, um die Branche vielleicht ein bisschen schneller, als sie das ansonsten von selber täte, in Richtung Nachhaltigkeit zu drängen?
Ja, noch tatsächlich kaum. Also noch sind Nachhaltigkeitsthemen oder Nachhaltigkeitsrisiken bei den meisten Instituten nicht Bestandteil der Ratingverfahren und damit auch nicht preisrelevant. Zum Teil gibt es im Moment für grüne oder nachhaltige Projekte bei einzelnen Instituten sogar Preisnachlässe. Und noch spielen hierbei in erster Linie die Reputation der Bank und die Zielsetzung, das Kreditportfolio im Hinblick auf zukünftig bessere Refinanzierungsbedingungen grün auszurichten, eine Rolle. Nach meiner Einschätzung wird sich das aber in absehbarer Zeit ändern, da die Nachfrage nach nachhaltigen Geldanlagen weiter wächst und somit das Kreditangebot für braune oder eben nicht nachhaltige Projekte kleiner wird. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit als eines der obersten Ziele in unserer Unternehmensstrategie aufgegriffen und uns zudem der Selbstverpflichtung für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften angeschlossen, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu unterstützen. Und diese Selbstverpflichtung sieht zum einen vor, den eigenen Geschäftsbetrieb bis zum Jahr 2035 CO2-neutral zu gestalten. Aber, und das finde ich fast noch wichtiger, grüne bzw. nachhaltige Finanzierungsinstrumente zu entwickeln und anzubieten. Und wir werden deshalb ab nächstem Sommer unsere assetbasierten Finanzierungslösungen für Immobilien, aber auch für erneuerbare Energien sowie im Bereich Transport als Transformationskredit oder als Transformationsleasing anbieten können, indem wir ein Finanzierungsrahmenwerk der Sparkassenorganisation einsetzen, welches auf der EU-Taxonomie basiert. Und je nach Unternehmensgröße gibt es hier eine Taxonomie-Light oder eine vollständige Taxonomie-Prüfung. Und ja, wir haben lange überlegt, ob das so der richtige Weg ist, weil die Prüfungen zwar zum Teil etwas aufwendiger sind, aber wir sind auch davon überzeugt, dass die Taxonomie sich zukünftig noch weiter als Marktstandard etablieren wird. Und der Vorteil für den Kunden liegt eben darin, dass diese Prüfung durch einen Dritten durchgeführt wird und er die Prüfungsergebnisse dann für seine Nachhaltigkeitsberichterstattung nutzen kann.
Das ist ja, Michael Six, für jeden einzelnen Immobilieninvestor eine ziemlich komplexe Geschichte und vermutlich nicht ganz einfach zu durchdringen. Ihr müsst euch mit dem Thema beschäftigen. Nehmt ihr eure Kunden da tatsächlich auch mal an die Hand und ja, helft ihnen ein bisschen auf die Spur?
Auf die Spur in Sachen Finanzierung oder wie muss ich die Frage einordnen?
In Sachen nachhaltiger Finanzierung.
Weil nachhaltiger Finanzierung.
Wir so ein bisschen übereinbringen. Ist das, was ich da mache, eigentlich tatsächlich taxonomiekonform oder nicht? Das sagt ja die Bank, aber die kommt im Zweifel in einem späteren Zeitpunkt überhaupt erstmal rein. Ihr seid ja von Anfang an mit da an Bord.
Ja, absolut. Also das gehört bei uns zum Standardprogramm dazu. Die Taxonomiekonformität neben der GNB-Zertifizierung etc. gehört zum Pre-Check, den wir machen bei Immobilien. Das heißt, wir beraten unsere Kunden schon frühzeitig dahingehend, ist die Immobilie so, wie sie konzeptioniert wird, taxonomiefähig oder eben auch nicht. Weil das ist sicherlich eine ganz wesentliches Entscheidungskriterium für die ein oder andere zusätzliche Investition, die der Kunde auch tätigen muss, um dann vielleicht taxonomiekonform zu werden. Also das findet auf jeden Fall in einer sehr frühen Phase statt und ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, dass unsere Blue Building Konzepte, das sind ja so Serviervorschläge, sagen wir immer mal, also einmal fertig durchkonzeptionierte Halle oder fertig durchkonzeptionierte Bürogebäude, wo wir schon einen bestimmten Mindeststandard an Nachhaltigkeit gewährleisten, unter anderem die Taxonomiekonformität und andere Faktoren, die für eine nachhaltige Finanzierung dann eben auch Grundlage sind.
Da reden wir vermutlich in den meisten Fällen ja über Neubau. Lass uns noch mal einen Moment im Bestand bleiben, der vermutlich der schwierigere Fall ist. Kannst du da uns irgendwelche Guidelines geben? Wann kann es sich tatsächlich lohnen, da auch in Nachhaltigkeit zu investieren, also auch wirtschaftlich lohnen? Und wann lässt man besser die Finger davon?
Also da gibt es keine allgemeingültige Formel tatsächlich. Das muss man sich im Einzelfall anschauen, wie gut ist die Gebäudesubstanz. Und manchmal macht eine Bestandssanierung auch wirklich wenig Sinn, weil sie wirtschaftlich so exorbitant teuer wird, dass sie gegenüber einem Neubau nicht mehr mithalten kann. Und dann sollte man auch so ehrlich sein, dann lieber den Bestand zurückbauen, die Rohstoffe wiederverwerten und eine neue, effiziente, nachhaltige Immobilie errichten. Aber es gibt ganz, ganz viel Bestand und wir reden ja heute von Bestand aus den, ich sag mal, 80er, 90er, 2000er, die ja mittlerweile auch schon 20 Jahre alt sind, 25 Jahre alt sind und eine Revitalisierung vielleicht sogar nötig haben. Da gibt es ganz viel richtig gute Gebäudesubstanz, die saniert werden kann, aber auch ESG-tauglich gemacht werden kann eben und also fit für die Zukunft gemacht werden kann. Und da gibt es ganz viel Potenzial für Bauen und Schlag.
Okay. Stefan, ihr habt ja den ESG-Zukunftscheck entwickelt. Hilft der mir, die Frage zu beantworten, ob ich im Bestand nochmal anpacken sollte und wenn wo?
Genau, darauf soll er ja Antwort geben. Wir haben ja auch in unseren Gesprächen mit den Kunden oder mit vielen Unternehmen auch, spüren wir halt insgesamt auch eine große Unsicherheit. Das, was die beiden Michael schon auch angesprochen haben, hinsichtlich der Erfüllung von der CSRD-Berichtspflicht oder dem Agieren nach der EU-Taxonomie. Und häufig fehlt es da einfach an einer guten Grundlage, an Daten, wie die Immobilien, die praktisch die Unternehmen praktisch im Eigentum haben, hinsichtlich ESG-Kriterien aufgestellt sind. Und genau dafür suchen wir als DRL mit dem ESG-Zukunftscheck für Transparenz zu sorgen, indem wir einerseits natürlich die Chancen und Risiken einer Unternehmensimmobilie oder einer Betreiberimmobilie aufzeigen und natürlich, so wie es Michael Sixt schon gesagt hat, das Gebäude fit für die Zukunft zu machen, weil darum geht es ja letztendlich, das Gebäude sozusagen langfristig an Werterhalt zu nutzen. Also im Prinzip ist es so eine Art Gesundheitscheck für Immobilien. Wir sagen immer, schicken Sie doch mal Ihr Gebäude zum Arzt. Und genau darum geht es letztendlich, um dort eine Transparenz, eine Information zu gewährleisten und wirklich so einen 360-Grad-Umblick für eine Immobilie zu bekommen. Das heißt, wir analysieren da nicht nur praktisch rein energetische Aspekte. Also natürlich machen wir Verbrauchsanalysen für Strom, Wasser oder Wärme. Oder was auch immer sehr spannend ist, eine Einordnung auf dem Dekarbonisierungspfad, also zu schauen hinsichtlich der Erfüllung der CO2-Neutralität, also der Zeitpunkt zu identifizieren, wann gegebenenfalls ein Gebäude strandet. Aber wir gucken natürlich auch auf das Grundstück oder den Standort. Das heißt, wichtig ist gerade hinsichtlich sozialer Anforderungen das Thema, welche Mobilitätsangebote gibt es im Umfeld? Also wie komme ich zu meinem Arbeitsplatz zum Beispiel? Welche Versorgungsinfrastrukturen habe ich im Umfeld? Wichtiger Punkt auch ist das Thema Klimarisiken. Gerade durch den Klimawandel verändern sich natürlich dort die Rahmenbedingungen auch für Gebäude. Da ist natürlich ein genauerer Blick auf das Grundstück und das Umfeld hinsichtlich dieser Parameter wichtig. Und unter anderem steht ja für alles dann auch natürlich der Mensch. Das heißt, wir bauen für Menschen, für das Umfeld, für Nutzer. Und da ist natürlich wichtig, auch den Blick zu haben, inwiefern kann das Gebäude diesen Anspruch an Nutzerkomfort, Flexibilität oder Drittverwendungsmöglichkeiten gerecht werden. Und das ist natürlich eine optimale Grundlage, um natürlich jemanden auch eine Entscheidungsbasis zu geben, wie er weiter mit seinem Gebäude umgehen kann und umgehen möchte. Und dabei können wir ihn natürlich auch bei der Umsetzung dann weiter unterstützen.
Also in vielen Fällen wird es dafür sicherlich, in der Restrukturierung würde man sagen, eine positive Fortführungsprognose geben. In anderen Fällen ist das aber auch nicht so. Michael Pistor, und Stefan hatte eben den Begriff Stranded eben selbst benutzt. Wir hören seit dem Ausbruch der Immobilienkrise viel von Stranded Assets, also Immobilien, die entweder keine Nutzung mehr haben oder die aber auch einfach nicht auf den Nachhaltigkeitsstandard gebracht werden können, dass sie noch irgendjemand haben möchte. Wenn man jetzt mal vielleicht mit ein bisschen mehr Nüchternheit, die Krise läuft nun schon eine Weile, vielleicht ist sie sogar schon am Ausklingen, auf den Markt guckt, wird es wirklich viele von diesen Stranded Assets geben? Und heißt das tatsächlich für die Finanzierer auch ganz hart viel Geld verlieren?
Ja, also so ein Stranded Asset ist ja ein Wirtschaftsgut, das unerwartet an Wert verliert. Und im Zusammenhang mit Immobilien sind darunter Gebäude zu verstehen, die während ihres Lebenszyklus den Klimapfad mit einem Klimaziel der globalen Erwärmung von 1,5 Grad verlassen. Und dieser Klimapfad erfordert schon eine recht drastische Reduktion der CO2-Emissionen im Gebäudesektor. Im Moment ist es so, dass Immobilien noch rund 40 Kilogramm CO2 je Quadratmeter und Jahr ausstoßen dürfen. Bis zum Jahr 2050 ist jedoch eine vollständige Reduktion der CO2-Emissionen vorgesehen. Insofern ist davon auszugehen, dass die meisten Bestandsgebäude, die eben nicht nach den neuesten energetischen Anforderungen errichtet wurden, dann in den Jahren bis 2050 auch stranden werden. Also insofern wird dieser Anteil natürlich deutlich zunehmen. Wir sehen im Moment Beispiele für diese Immobilien derzeit insbesondere im Bereich der institutionellen Investoren, was aber nach meiner Einschätzung darauf zurückzuführen ist, dass die ihre Immobilienbestände eben umfassend analysieren und managen. Uns konfrontieren jedoch auch immer mehr mittelständisch geprägte oder inhabergeführte Unternehmen mit der Frage, wie sie ihren Immobilienbestand zukunftsfähig ausrichten können. Und da ist natürlich so ein Instrument wie dieser Zukunftscheck natürlich ein sehr gutes Einstiegsinstrument, weil im Moment sehen wir diese Sanierungsprojekte und Maßnahmen noch relativ wenig im größeren Umfang. Mein Eindruck ist, es wird schnell mal eine Solaranlage auf ein Dach gebracht oder es werden die Fenster ausgetauscht. Also es beschränkt sich so auf Einzelmaßnahmen, ohne dann, so wie Stefan das auch erläutert hat, im Grunde die Gesamtimmobilie so im Blick zu haben. Und ja, so eine fundierte Analyse ist natürlich gut geeignet, um letztendlich auch Fehlinvestitionen vorzubeugen, weil was bringt mir die Solaranlage, wenn die Substanz irgendwie vielleicht weitere Sanierungsmaßnahmen gar nicht so herbringt.
Können die Hörer jetzt nicht sehen, aber Michael Six hat währenddessen einigermaßen heftig genickt. Auch deine Beobachtung, ich fasse mal zusammen, zu viele Einzelmaßnahmen, zu wenig strategischer Ansatz?
Absolut, also das stellen wir auch immer wieder fest. Wir setzen sehr stark auf die Karte bauen im Bestand, weil wir alle wissen, der Bestand ist unser großes Problem, wenn es zum Thema Nachhaltigkeit kommt. Und wir sehen einzelne Investments in Einzelmaßnahmen, die aber gerade immer so nochmal so ein bisschen über die nächste Hürde helfen, aber keinen wirklich langfristigen strategischen Ansatz. Und den braucht es tatsächlich. Wir sind im Gespräch auch mit Bestandshaltern, die sehen das natürlich anders, die ihren gesamten Bestand auch mal wirklich ganzheitlich analysieren hinsichtlich der ESG-Kriterien. Und die machen sich auf den Weg. Fakt ist, aber da hängt schon eine ganze Menge ordentliche CapEx-Maßnahmen dahinter. Und da ist aktuell aufgrund auch der Marktlage die Scheu noch etwas zu groß, das wirklich auch anzupacken. Aber in der Breite gebe ich Michael da vollkommen recht, fehlt der strategische Ansatz.
Hat ja möglicherweise auch was mit dem Angebot und mit den Kosten zu tun. Also wenn man mal ehrlich ist, dann ist die Baubranche doch eine unglaublich kleinteilige. Und also ich sag mal, wenn man Autos so bauen würde, dann würden da 30 Millionen unterschiedliche Fahrzeuge rumfahren und nicht irgendwie 300 oder wie viele es auch sein mögen. Wahrscheinlich sind es ein paar mehr. Aber da haben wir eine enorme Standardisierung. So. Da sind wir im Bau aus irgendwelchen Gründen, die wir vielleicht noch lernen können, weit von entfernt. Ihr habt bei Goldbeck das Thema elementiertes Bauen mit System, also habt ihr es genannt, auf den Markt gebracht. Das klingt erstmal so, als wäre da Standardisierung drin verborgen. Vielleicht erklärst du uns gerade mal, was sich dahinter verbirgt und ob das tatsächlich sehr viel mehr ist als eine schöne Bezeichnung.
Ja, gerne. Also hinter diesem etwas vielleicht technischen Begriff elementiertes Bauen mit System kann man sich sehr gut vorstellen, bauen mit Legosteinen. Also diesen Vergleich nehmen wir mal ganz gerne her. Man kann ja aus den Legosteinen, die es gibt, die sind ja alle standardisiert, offenbar, ganz viele unterschiedliche Gebäude und Strukturen schaffen. Und genauso ist es bei uns auch. Das heißt, die Serie liegt bei uns im Bauteil und eben nicht in einem Raummodul oder in einem Baukasten, sondern letztendlich in ein Baukastensystem, bestehend aus ganz vielen Legosteinen, Systemelementen, die wir immer wieder zu einem individuell geplanten Gebäude zusammensetzen. Und darin liegt natürlich die enorme Produktivitätssteigerungschance, letztendlich im Wiederholungsfaktor, im Skalierungsfaktor. Und das ist, ich sag mal, noch nicht sehr weit verbreitet in der Baubranche. Also an vielen Stellen ist das immer noch sehr traditionell, fragmentiert, kleinteilig, wie du es eben gesagt hast. Wir müssen aus meiner Sicht, damit es hier vorangeht, stärker industrialisieren im Bauwesen. Sonst werden wir diese Produktivitätsfortschritte, die wir brauchen, nicht hinbekommen.
Stefan, du bist, ich hatte es eingangs gesagt, Architekt, auch wenn du jetzt nicht im Architekturbüro arbeitest, aber das ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, dass diese Industrie unglaublich fragmentiert ist. Es gibt gar keine wirklich großen Architekturbüros. Das ist jeder, der irgendwie 30 Leute beschäftigt, schon ein Riese. So, was kann am Bau denn aus deiner Erfahrung heraus tatsächlich alles standardisiert werden und was muss standardisiert werden, um das Kostenthema, aber vielleicht auch tatsächlich in Kombination das Nachhaltigkeitsthema voranzutreiben?
Genau. Also ich denke tatsächlich, dass es auf vielen verschiedenen Ebenen es Potenziale gibt, die Prozesse zu standardisieren. Und genau so ist es im Prinzip in der Erstellung des Gebäudes, wo unterschiedliche Phasen gibt es immer wieder verschiedene Punkte, dort aktiv zu werden. Also ganz einfach auch schon in der Planung, zum Beispiel standardmäßig, dass nach dem BIM-Modell praktisch geplant wird. Das heißt, BIM steht für Building Information Modeling. Das heißt, es ist eine Arbeitsmethode, wo im Prinzip alle für die Planung verantwortlichen Fachplanungsdisziplinen gemeinsam einen sogenannten digitalen Zwilling erstellen und erarbeiten. Das ist sozusagen die Prozesse, die nachher, sage ich mal, auf der Baustelle quasi dann erfolgen können, dann digital, virtuell sozusagen schon simuliert werden. Und dann sieht man natürlich wunderbar in diesem digitalen Zwilling schon mögliche Kollisionspunkte, die natürlich dann für die weitere Erstellungsphase schon sehr gut optimiert werden können. Und das wäre für mich der Wunsch, dass das wirklich als Standard für alle Neubauprojekte oder auch gerne für Bauprojekte standardmäßig eingeführt werden. Aber natürlich ist es das Plan nicht alleine, sondern natürlich auch die Genehmigungsprozesse, die wir leider in Behörden Deutschland natürlich haben, sind natürlich sehr lange. Insofern braucht es dort einfach auch eine Standardisierung. Wir haben Landesbauordnungen, die teilweise auch in einzelnen Detailpunkten auch noch unterschiedlich sind. Und da braucht es, glaube ich, einfach auch eine stärkere Vereinheitlichung. Und das, was auch Michael schon gesagt hat, das Thema Modulars oder Systembau ist natürlich auch ein wesentlicher Weg, dann natürlich auf der Baustelle und auch schon bei der Herstellung des Gebäudes natürlich effizienter unterwegs zu sein. Und ich sehe auch noch einen großen Vorteil im Modularen oder Systembau, dass man möglichst auch dann später, also ganz im Sinne des zirkulären Bauens, dann vielleicht auch dann die Baustoffe oder die Module vielleicht auch zerstörungsfrei wieder trennen kann und sozusagen so auch wieder dem Stoffkreislauf wieder sehr gut zuführen kann. Und das ist auch nochmal ein Aspekt, der sicherlich da auch noch eine Rolle spielt.
Also die Genehmigungsprozesse sind sicherlich ein Punkt. Ich glaube, wir sind uns vermutlich einig, wenn wir sagen, wenn wir wirklich nachhaltiges Bauen vorantreiben wollen, dann müssen wir auch den Innovationen ihren Platz freiräumen. Ich erinnere ein jüngstes Beispiel von einem Unternehmen aus der Kategorie Hochtief-Zyplen, also jemand, der die großen Projekte vorantreibt, der sagt, also bei den Ausschreibungen, die wir bekommen, insbesondere auch von der öffentlichen Hand, ist eine Detailtiefe und eine Innovationsfeindlichkeit, weil da sehr genau vorgeschrieben wird, was genau wir anzubieten haben, dass wir eigentlich gar nicht in der Lage sind, unsere neuen Ideen am Bau dann auch wirklich umzusetzen. Ist das eine Klage, Michael von Goldbeck, die du nachvollziehen kannst?
Ja, absolut. Also das ist ein Thema, wo wir auch immer wieder versuchen, Aufklärung zu betreiben bei der öffentlichen Hand, dass am Ende es zum Schaden des Steuerzahlers ist, genau das zu tun. Eben genau alles schon bis ins kleinste Detail auszuplanen und dann jemanden zu suchen, der es nur noch so ausführt. Also ein Erfüllungsgehilfen. So, nimmt aber gar nicht mit in Betracht, dass die Art und Weise der Produktion und der Herstellung des Gebäudes oder der infrastrukturellen Maßnahme ganz stark Einfluss auf die Kosten hat. So, das heißt aber, wenn ich nur noch das nachbaue, was mir irgendeiner vorgeplant hat bis zur letzten Schraube, habe ich keinerlei Chance, irgendwelche Innovationen oder irgendwelche Produktionsvorteile auszuspielen zugunsten eines günstigen und schnelleren Bauablaufs. Das ist, und deswegen plädieren wir sehr vehement für das Design-and-Build-Verfahren. Also, dass man Planung und Bauen nicht mehr so stark trennt, wie das ursprünglich der Fall war und auch immer noch ist teilweise, sondern Plan und Bauen gehört zusammen. Und ich sage mal, Plan ist die Kernkompetenz des Bauens und sie gehört zum Bauen dazu. Man kann sie nicht davon trennen. Ansonsten wird es keine optimale Lösung geben.
Ja, trennen ist ein gutes Stichwort. Also ich hatte es ja eben, Stefan, bei den Architekturbüros schon mal gesagt, die sind einfach sehr kleinteilig organisiert auf einer Stufe der Wertschöpfungskette. Aber zur Wahrheit gehört ja auch, dass die Wertschöpfungskette selber unheimlich kleinteilig ist und es da ziemlich wenige integrierte Anbieter gibt bislang, wenn man das mal mit anderen Branchen vergleicht. Braucht die Immobilienbranche nicht eigentlich eine gewaltige Konsolidierungswelle, um produktiver zu werden und dann eben auch tatsächlich die Möglichkeit zu haben, wirtschaftlich Nachhaltigkeit umzusetzen?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es eine Konsolidierungswelle braucht, auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gibt es da natürlich unterschiedliche Anpackpunkte. Ich glaube, was wichtig ist, und dass das Verständnis auch ja grundlegend auch nochmal geändert wird und auch der Blick. Was ja ganz spannend ist, dass viele Hersteller sich mittlerweile ja auch um quasi den End of Life des ihres Produktes Gedanken machen und mittlerweile ja auch schon Rohstoffhersteller mittlerweile Abrissfirmen aufkaufen sozusagen, um direkten Zugriff auf Materialien wieder zu haben. Also da sieht man sozusagen, dass man die Überlegungen auch weitergehen. Also welche Synergieeffekte können gehoben werden? Und was ich extrem spannend finde aktuell ist tatsächlich auch das, was sozusagen in den Bereichen PropTech gerade so passiert. Da gibt es wirklich viele spannende neue Startups, die mit tollen Ideen versuchen, auch das Bauen stärker zu digitalisieren, auch da die Parameter voranzubringen. Und ist genauso, wie ihr sagt, das Bauen ist wirklich im Vergleich zu anderen Branchen schon recht archaisch und ja, vielleicht auch sehr traditionell noch bisher unterwegs gewesen. Und ich glaube, gerade auch der Einsatz von KI benutzt, ist ein großer auch Effekt, der letztendlich auch allgemein der Bau- und Planungsbranche auch nutzen kann. Da wird es sicherlich vielleicht Berufsfelder geben, die vielleicht dann vielleicht verschwinden. Aber es wird sicherlich auch da Berufsfelder geben und Tätigkeitsbereiche, die im Prinzip neu dazukommen. Das haben wir auch schon in anderen Bereichen ja schon erlebt. Und da steht sicherlich die Immobilien- oder die Baubranche auch noch sicherlich vor einem Stück Arbeit an der Stelle.
Na, absolut. Jetzt mal gesetzt den Fall, Michael Pistol, es gäbe diese integrierten Anbieter. Wie wären diese Schritte schon weitergegangen? Wären das für euch als Finanzierer attraktivere Kunden?
Naja, was ja auch anklang, ist, dass mit einem Systembau oder einer integrierten Lösung ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis erreicht werden kann, was im Vergleich zur herkömmlichen Vorgehensweise zu einem geringeren Kapitalbedarf je Quadratmeter Fläche führt und damit in der Regel auch zu einer einfacheren Finanzierbarkeit des Projekts. Also da muss man schon sagen, ja, das wäre auch aus Sicht der Finanzierer zu befürworten. Und ich denke, das Entscheidende, was ja auch deutlich geworden ist, ist, dass man eben auch ja mit einem Systembau heute, ich sag mal, die architektonischen Anforderungen an eine Immobilie durchaus erfüllen kann. Also selbst wenn es sich jetzt so um den Hauptstandort eines Unternehmens handelt, ja, bei dem ich ja auch so ein Stück weit die Unternehmenskultur vielleicht zum Ausdruck bringen möchte, dann kann ich das eben auch heute mit standardisierten Verfahren und muss nicht mehr ganz individuell und herkömmlich an die Sache rangehen.
Okay, also Standardisierung kann man, glaube ich, zusammenfassen. Das wäre aus Sicht aller sehr sinnvoll und würde auch ökonomische Vorteile bringen, würde es dann vermutlich auch einfacher machen, in Nachhaltigkeit zu investieren. Jetzt hattest du, Michael von Goldbeck, aber ja schon sehr früh im Gespräch angemerkt, dass das gar kein Widerspruch ist, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen ein paar Schlaglichter werfen. Also was sind denn tatsächlich Investitionen, die sich rechnen und wann rechnet sich was? Das ist ja für die Investoren, glaube ich, immer noch nicht so richtig leicht greifbar. Oder kann man das vielleicht auch gar nicht im Vorfeld alles so klar kalkulieren?
Doch, also man kann das alles durchkalkulieren und berechnen, sowohl die Lebenszykluskosten als auch alle Investitionskosten muss man auch und muss es dann entsprechend gegenüberstellen. Mal ein Beispiel dafür, was ich schnell rechnen kann, hatte ich ja vorhin schon gegeben, sind natürlich PV-Anlagen auf großen Hallendächern, das könnte sich schnell rechnen. Wir haben ein schönes Beispiel jetzt. Wir haben ja eine sehr, sehr große Herausforderung im Bauwesen. Das ist der böse Baustoff Beton. So, Beton an sich nicht, aber der Zement, der da drin steckt, ist halt extrem Emissionen einhergehend. Und die gilt es jetzt zu minimieren. Und da sind wir sehr stark dran, dass mithilfe von Startups, mithilfe aber auch von neuen Technologien, die wir in unseren Werken einsetzen, nach vorne zu bringen. Und hier sind wir jetzt gerade dabei, entsprechende Anlagen zu installieren bei uns in den Werken, die uns dazu verhelfen werden, mit weniger Zement auszukommen, bei gleichen Festigkeiten im Beton. Und auch mit anderen Zementarten, die nicht so große Emissionen nach sich ziehen. Und am Ende amortisiert sich eine solche Anlage in wenigen Jahren, weil wir einfach Zement sparen. Also manchmal ist Nachhaltigkeit auch einfach weglassen, ne, von Themen. Und das rechnet sich sehr schnell. Also anderes Beispiel, häufig werden Außenanlagen einmal komplett befestigt, weil man könnte es ja brauchen. Braucht man in der Regel nicht, wenn man die ordentlich durchplant, kann man ganz viele Flächen auch vorteilhaft für die Biodiversität, einfach grün belassen oder grün gestalten, muss sie nicht aufwendig versiegeln und das Wasser irgendwie abführen, sondern guckt mal sinnvoll drauf, wo brauche ich wirklich solche Flächen und wo nicht. Und man spart dadurch in der Regel auch noch Geld. Also es gibt viele Beispiele, wo Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit überhaupt nicht in einem Widerspruch stehen. Aber ich möchte nicht verheimlichen, natürlich, an vielen Stellen gibt es ein Green Premium, das zu zahlen ist. Von da ist unser Ansatz, wenn wir es zum Standard entwickeln und wenn wir es über den Standard skalieren können, dann wird es irgendwann auch bezahlbar sein und so günstig sein, dass es zum Standard wird. Wir nennen das dann das Blue Normal, was sich irgendwann einstellen wird. Davon bin ich überzeugt. Die Mikrowelle, als sie erfunden wurde, hat $2,500 gekostet. Mittlerweile kriegt man sie, glaube ich, für $50. Und das liegt einfach daran, dass sich das skaliert hat und die Produktionsverfahren sich entsprechend optimiert haben. Und so sehe ich das auch bei vielen Technologien in der Nachhaltigkeit.
Mhm. Okay, einige hattest du gesagt, aber rechnen sich auch heute schon sehr schnell. Die Frage ist ja allerdings nur, für wen? Also wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen. Mich hat vielleicht der Energieverbrauch als Vermieter bislang gar nicht so wahnsinnig interessiert, weil das hat ja der Mieter getragen. Von daher, Stefan, als Investor müsste ich doch eigentlich das in einer höheren Kaltmiete wieder gespiegelt sehen. Ansonsten rechnet es sich zwar insgesamt, aber für mich leider nicht.
Ja, das stimmt. Viele versuchen ja sozusagen dann die zweite Miete durch eine Energie das Gebäude sozusagen dann, wenn die Kosten reduziert sind, sozusagen das auf eine höhere Kaltmiete zu schlagen. Ich würde aber gerne die Frage etwas anders formulieren oder einen anderen Blick richten, sondern eher die Frage stellen, was passiert mit den Gebäuden, die nicht nachhaltig sind? Und da kann man jetzt schon eigentlich am Markt sehen, dass das wird sich sicherlich auch noch zukünftig weiter dynamisieren, ist, dass dort Preisabschläge, ja, insbesondere bei gewerblichen Immobilien stattfinden werden. Und gerade wahrscheinlich die Gebäude, die, sage ich mal, eher beim Gebäudebestand eher dem unteren Qualitätsdrittel zuzuordnen sind, kommt natürlich auch dann das erhöhte Leerstandsrisiko dazu, was insbesondere dann halt für nicht nachhaltige Gebäude besteht. Dass ein höherer Preis zu zahlen ist, das wird sicherlich auch sicherlich vom Standort und von der Lage abhängen und natürlich vom Gebäude selber. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass für die Gebäude, die nicht diese Anforderungen entsprechen, einfach die Mieterklientel deutlich abnehmen wird. Also es gibt ja viele Unternehmen, die schon auch eigene ESG-Ziele haben, die werden natürlich nur Mieten zahlen für Gebäude, die genau diesen Kriterien, die sie auch selber erfüllen wollen, entsprechen werden. Das heißt, es sind ganz strengere Anmietungskriterien für viele Unternehmen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Investoren, die natürlich ebenfalls aus ihrer Sicht natürlich auch eher nur in Gebäude investieren werden, die halt diesen Risikokriterien von Green Assets auch gerecht werden. Das heißt, aus beiden Seiten kommt natürlich ein Druck, insbesondere natürlich auf diese Immobilien, die nicht diesen Anforderungen entsprechen und die natürlich zunehmend mehr zu Stranded Assets werden. Aber auch nicht nur die klassischen Vermieter und Mieter schauen auf die Immobilien anders, sondern ich glaube auch die Corporates oder die Unternehmen merken natürlich auch, dass sie ihre Immobilien auf einem, ja, Prüfstand stellen müssen, weil sie natürlich auch den eigenen Nachhaltigkeitsanforderungen oder auch den regulatorischen Anforderungen gerecht werden müssen.
Michael, du hast vorhin ja gesagt, dass auch die Finanzierung für nachhaltige Immobilien zwar heute noch nicht günstiger ist, aber deiner Erwartung nach zukünftig zumindest die für braune Immobilien teurer werden könnte. Jetzt ist der zweite entscheidende Punkt bei euch ja die Frage, was ist die Immobilie denn wert? Ist es heute schon so, dass ihr bei der Wertentwicklung, die für euch ja auch nicht relevant ist, davon ausgeht, dass die nachhaltigen Immobilien sich besser entwickeln als die anderen?
Ja, absolut. Also wir schauen natürlich, welche Nachhaltigkeitsaspekte, welchen Energieverbrauch eine zu finanzierende Immobilie hat. Uns helfen dabei sehr die Immobilienzertifikate, zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, die vorhin auch schon angesprochen wurde, um uns hier Orientierung zu geben. Auch die Taxonomiekriterien stehen hier natürlich im Vordergrund. Und in der Tat ist es einfach so, dass auch heute schon viele Banken auf der Suche sind nach grünen Projekten und einem solchen Projekt im Zweifel hinsichtlich der Finanzierung den Vorrang geben gegenüber einem nicht nachhaltigen, beziehungsweise es gibt zum Teil auch entsprechende Ausschlusslisten, dass eben in bestimmten Bereichen, sei es jetzt der Einsatz von fossilen Energieträgern, eben gar nicht mehr finanziert wird. Insofern, ja, gehe ich auch davon aus, dass Finanzierung eben für nicht nachhaltige Projekte, nicht nachhaltige Immobilien perspektivisch einfach teurer werden müssen.
Jetzt ist die Frage, wer das überhaupt noch nachfragt? Oder umgekehrt, Stefan, wann kommt der Zeitpunkt, wo nicht nachhaltige Immobilien gar keinen Käufer mehr finden?
Ja, es wird schwierig für viele Eigentümer da noch wirklich potenzielle Investoren zu finden. Also auf jeden Fall ist es so, dass man nicht mehr die Preise erwarten kann, die es vielleicht vor kurzem noch gegeben hat auf dem Markt, gerade für diese Immobilien, die nicht diese Anforderungen erfüllen. Das ist eigentlich auch jetzt schon teilweise in den Marktzahlen auch schon wahrnehmbar, dass dort deutlich kritischer geguckt wird, wie ist der Energieverbrauch, wie ist der energetische Zustand des Gebäudes, weil natürlich die Käufer sehr genau darauf schauen, also wie ist der Zustand des Gebäudes und was muss ich selber dann als neuer Eigentümer investieren, um das Gebäude fit zu machen. Und diesen Preisabschlag, den wird man natürlich ganz klar an den Kaufpreis geltend machen. Und ich sag mal, in der Vergangenheit war natürlich eher das Thema Lage, Lage, Lage für viele Verkäufer das Maß aller Dinge. Aber dieser Bezug hat für mich jetzt auch keine alleinige Gültigkeit mehr. Also da wird sicherlich nach anderen Kriterien zunehmend mehr geschaut werden. Und wir werden sicherlich in den Immobilienmärkten zunehmend mehr Stranded Assets auch sehen und die einfach auch verkäuflich erschweren. Und das wird sicherlich auch nicht nur in den klassischen B-Städten oder in B-Lagen sein, sondern es wird sicherlich auch dann auch für andere Standorte ja zu tragen kommen. Und ich meine, allein wenn man sich mal das Rhein-Main-Gebiet anguckt mit Frankfurt, da haben wir ja schon alleine 1,1 Millionen Quadratmeter Büro Leerstand insgesamt. Und es sind natürlich dann viele Immobilien dabei, die natürlich dann einfach auch keinen Käufer finden. Dahin wird sich sicherlich der Markt noch stärker entwickeln an der Stelle.
Wollen wir doch zum Abschluss nochmal gucken, was wir vielleicht aus dem Blick über die Grenze lernen können. Goldberg, Michael, ist in Deutschland sehr stark, aber ihr seid natürlich auch woanders aktiv. Vielleicht kannst du mal ein bisschen deine Einschätzung mit uns teilen. Wo stehen wir hier in Deutschland aktuell, wenn man das mal international vergleicht? Und wo sind vielleicht auch Vorreitermärkte? Und was glaubst du, wie wahrscheinlich es ist, dass wir uns auch in diese Richtung entwickeln?
Wir sind als Goldberg jetzt ausschließlich im europäischen Ausland unterwegs. Das heißt also, ganz international kann ich den Vergleich jetzt nicht ziehen. Wobei ich schon glaube, dass Europa da auch im internationalen Vergleich gut abschneidet. In Europa würde ich Deutschland so im Mittelfeld verorten, was die nachhaltige Entwicklung angeht. Tatsächlich, es gibt Länder wie zum Beispiel Frankreich, die schon deutlich mehr Anforderungen an Immobilien stellen. Teilweise natürlich auch sehr restriktiv und bürokratisch, was dann auch nicht gut ist. Aber es gibt auch sehr viel gute Ideen aus den Niederlanden, die da sehr innovativ und auch fortschrittlich sind. Die setzen dann Dinge einfach auch mal um und das funktioniert dann auch. Damit tun wir uns in Deutschland nach wie vor schwer. Auch UK, muss man mal erwähnen an der Stelle, sind dort deutlich weiter an manchen Stellen als wir in Deutschland. Zum Beispiel gibt es da Grenzwerte für CO2 für bestimmte Assetklassen, Schulgebäude, Bürogebäude, Handelsimmobilien etc. Sowohl für das Embodied Carbon, wie man das nennt, also quasi das gebundene CO2 in der Konstruktion, als auch eben in dem Operational Carbon, also das, was im Gebäudebetrieb verbraucht wird oder emittiert wird. Also da gibt es, die gibt es bei uns noch nicht. Da gibt es sicherlich Werte von der DGNB, die wir auch heranziehen, aber gibt es keine weiteren Werte, an die man sich ausrichten kann. Es gibt auch den sogenannten Biodiversity Net Gain in UK. Heißt also, jeder, der baut dort, muss nachweisen, dass hinterher die Biodiversität besser dasteht als vorher. Das ist Gesetz in UK. Solche Gesetze haben wir hier nicht. Wir haben zwar eine sehr natürlich dezidierte Bauleitplanung, die das alles im Vorfeld auch schon berücksichtigt und entsprechende Ausgleiche fordert und umsetzt. Aber ja, in Summe würde ich sagen, sehe ich uns im europäischen Vergleich eher noch im Mittelfeld. Und wir brauchen weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung und mehr Innovation, um hier wieder die Nase vorne zu haben.
Okay, das heißt aber am Ende ja auch, wir haben eigentlich Potenzial für eine rasche Weiterentwicklung. Das ist ja dann der positive Teil daran. Das war ein ziemlich langes Gespräch, etwas länger, als wir es sonst üblicherweise führen. Aber ich finde, das hat sich gelohnt. Also ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt, unsere Hörer ganz bestimmt auch. Und dafür sage ich euch dreien meinen ganz herzlichen Dank. Und allen Hörern sage ich vielen Dank für euer Interesse. Das Thema Immobilien bleibt spannend. Wir werden es ganz gewiss auch wieder aufgreifen. Und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank und auf bald. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com